Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Publizistin, Podcasterin und Schriftstellerin Jagoda Marinic, zugeschaltet aus Heidelberg und wie ich gerade auch nochmal bestätigt bekommen habe, erst seit kurzem wieder zurück auf deutschem Boden und damit auch zurück in diesen wunderbaren Debatten, die ich Ihnen jetzt hier leider nicht ersparen kann. Aber erstmal schönen guten Tag, herzlich willkommen, liebe Jagoda Marinic.
Schönen guten Tag, lieber Corbinian Frenzel.
Ich war ja gerade nur mal 3 Tage ein bisschen abgetaucht, so aus dieser engen Nachrichtentaktung hier im Newsroom und war ganz erstaunt, wie neu die Welt auf einmal ist. Ne? Robert Habeck gestern noch Held und Liebling, über seine eigene Rhetorik nach unten gestolpert. Dagegen dann Olaf Scholz, auf einmal der Kanzler der rhetorischen Leidenschaft. Wow, was in so kurzer Zeit alles passieren kann, ne?
Ja, wenn man dann das Ganze so von außen sieht, dann fragt man sich doch immer, was wir da bauen und was für Diskurswelten wir erschaffen und wie sehr die auch konstruiert sind. Also durch diesen Schritt raus wird einem auch klar, dass wir das hier gerade alles auch immer wieder mitschaffen.
Also insofern freue ich mich auf, ja, ich werde es dann raushören, vielleicht eine gewisse Distanz oder eine gewisse Infragestellung auch von manchen Fragen, die hier vielleicht in den letzten Wochen heiß diskutiert wurden, wenn man ein paar Meter weiter weg war. Wollen Sie verraten, wo?
Überall.
Okay.
Im Wasser gut. Vor allem.
Im Wasser. Das ja. Ja, wenn ich hier in den Berliner Himmel schaue, dann glaube ich, gibt es hier auch bald Wasser, aber von oben, das ist dann nicht so das ganz Schöne. Wir haben Themen hier auf der Liste dieses Donnerstags, die zusammenhängen mit dem schon gerade erwähnten Robert Habeck, der sich heute auch im Bundestag der Haushaltsdebatte stellen muss. Da werden wir ein bisschen reinhören und wir werden die ein oder andere Frage diskutieren. Ich freue mich, dass Sie da sind, Jagoda Marinic, und ich freue mich, dass Sie dabei sind, die Sie uns ja heute zuhören, sei es am Radio oder auch via Podcast. Schönen guten Tag. Es gibt gerade massive Kritik an dem Mann, der eigentlich vielfach gelobt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, und zwar einerseits natürlich aus der politischen Opposition heraus, und das ist dann in gewisser Weise ziemlich erwartbar. Aber es gibt ja offenbar sehr reale Sorgen, die das nähren. Und ich habe im Ohr, was der Geschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages, Martin Wandsleben, heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt hat und will ihm mal einen kleinen Auszug hier präsentieren.
Bei uns laufen die Telefone heiß von Betrieben, die gar keine Versorgungsverträge mehr kriegen, also die keine Energie mehr bekommen ab Januar oder ab wann. Bei uns laufen die Telefone heiß von Betrieben, die einfach stillgelegt werden müssen. Die verstehen natürlich die Diskussion nicht, ob man deswegen insolvent sein muss oder einfach nur liquidiert. In jedem Fall gehen die Unternehmen, machen die zu. Arbeitsplätze gehen verloren, Wertschöpfung geht weg. Also es gibt, die Alarmstimmung ist groß.
Die Alarmstimmung ist groß, sagt der Wirtschaftslobbyist Martin Wandsleben. Und ausgerechnet mit einem Wirtschaftslobbyisten bringe ich jetzt Jagoda Marinic, die Schriftstellerin, ins Gespräch. Weiß gar nicht, ob sie das, und wie sie das erreicht, auch in dieser Alarmstimmung.
In dieser Alarmstimmung, wir hatten es ja gerade davon, wenn man wieder ankommt aus einem gewissen Abtauchen, dann ist natürlich erstmal die insgesamt hohe Frequenz unserer Debatten etwas schwierig nachzuvollziehen und diese permanente Panik, woraus es einem manchmal schwerfällt, zu wissen, wann muss man jetzt wirklich genau hinsehen. Auch dieses Habeck-Interview bei Maischberger, das habe ich dann so bei der Anreise versucht, mir anzugucken und dachte, ja, okay, wirkt hier und da unbeholfen, aber was ist jetzt schon wieder die ganz große Panikdebatte? Also ich habe dann Marcel Fratscher tatsächlich auf Twitter gesehen, der dann versucht hat, es ein bisschen aufzudröseln und behauptet, oder ich kann es ja selber nicht so richtig dechiffrieren, ich halte mich da nicht für die Expertin oder überlasse das auch gerne den Experten, weil ich glaube, da sollten wir auch gucken, dass dann nicht jeder alles weiß. Der ja selber sagt, natürlich gab es Zeiten, in denen Unternehmen nicht Insolvenz angemeldet haben, gerade in der Corona-Krise massenhaft. Verweist dann auf einen anderen Thread von dem Julian Olk aus dem Handelsblatt. 200.000 Gastronomen, die ja in Corona quasi durch staatlichen Hilfen durchgekommen sind und nicht alle insolvent waren. Ich glaube, worum Habeck sich da gedrückt hat in dieser Sendung, ist eigentlich die Kategorie staatliche Maßnahmen. Mhm. Wenn es so laufen wird, wird natürlich der Staat irgendwie helfen müssen. Und seine Angst war da, glaube ich, ein Stück vorauszugreifen oder irgendwelche Versprechungen zu machen, auf die er nachher wieder festgenagelt oder an denen man ihm Vorwürfe macht. Wie werden wir denn damit umgehen? Was kann der Staat?
Ja, und nach dieser Corona-Krise. Ja. Dieser eine Satz hätte geholfen, aber er hätte ihn sicherlich besser vorher abstimmen müssen mit Christian Lindner oder anderen in der Koalition. Deswegen ist er möglicherweise nicht gefallen. Aber wenn ich da gerade einhaken darf, weil Sie haben es ja auch letztendlich angedeutet, die Frage, ob wir da eigentlich die entscheidenden Fragen mit dieser Intensität diskutieren oder nicht dann am Ende im Detail doch zu kleine Fragen, die liegt da ja schon ziemlich auf der Hand.
Ja, und einerseits sozusagen die Mikrodiskussion, die wir da führen. Also es wird immer, klar ist es bedeutend und wichtig, aber wir verengen das auf irgendwie ein Snippet auf Twitter von Maischberger mit Habeck. Das Problem hat doch eine ganz andere Dimension. Wir brauchen da eine ganz andere Erklärkultur. Also eigentlich müsste man jetzt auch mal so vier Ökonomen in der Hauptzeit haben, die einem das gut darlegen, dass alle irgendwie besser mitkommen, besser verstehen. Also das, was wir eigentlich in Corona versucht haben zu betreiben, mit den Experten vielleicht auch mal ein bisschen stärker auf die Grundbildung in Sachen Ökonomie für die Bevölkerung bereitzustellen. Und auf der anderen Seite diese irre Personalisierung. Das sieht jetzt Robert Habeck in diesem Bit. Wir wissen, er ist rhetorisch begabt. Wir wissen, was Umgang mit Worten angeht, ist er ein politisches Talent und weit mehr als ein Talent. Er kann mit Worten auch politische, glaube ich, Mobilisierung. Er kann mit Worten politische Ideen in die Gesellschaft einbringen. Das ist weit mehr als schöne Worte, wie manche das gerne reduzieren. Und dann schärft man das zu, fällt er jetzt an dem? Und Sie sagten ja, die Opposition greift ihn an, aber nicht nur. Also man merkt auch, dass jene ihn angreifen, die Angst haben, dass er potenziell bessere Kanzlerkandidatenwerte haben könnte als Olaf Scholz. Also ich finde Fall.
Wenn ich da einen anderen Gedanken mit einbringen darf, es greifen ihn auch Leute an, die das Gefühl haben, da ist jemand, der eine Sprache für Politik gefunden hat, also das, was Sie auch gerade sagten, ne? Also dieses Erklärpotenzial durchaus hat, aber wo die Frage aufkommt, hat er dann auch das Macherpotenzial? Also geht es über diese Erklärung hinaus? Ich glaube, das ist etwas so jetzt jenseits der vorhersehbaren und auch der taktischen Kritik möglicherweise etwas, was dann so tiefer sitzt.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine mit dieser Personalisierung, mit diesen ad hominem Debatten in Deutschland. Ich meine, er war ja schon Ministerpräsident eines kleinen Landes. Also er ist jetzt stellvertretender Ministerpräsident eines kleinen Bundeslandes. Er ist ja nicht unerfahren in der Politik. Er arbeitet ja auch jetzt. Er hat ein großes Team, also in seinem Ministerium. Er arbeitet ja nicht allein an den Lösungen, die er sucht. Er hat Führungsqualitäten. Das sind genau die Debatten, die wir zuspitzen auf Person und dann dieses Bedürfnis kann er nicht, dieses Klein-Klein-Debatten, statt dass wir uns irgendwie auf die Sachfragen konzentrieren. Das kritisieren ja auch die ganz jungen Klimaaktivisten, die irgendwie sagen, wieso redet ihr eigentlich nicht über das, was uns beschäftigt? Wieso klärt ihr die Menschen nicht über die Lage auf, über die Klimakrise? Nein, wir reden jetzt darüber, ob Habeck weiß, was Insolvenz ist. Das ist ja in sich schon so beschämend, dass man daraus eine Debatte macht. Natürlich weiß er, was Insolvenz ist, allein vielleicht, weil er freischaffender Schriftsteller war und auch schon mit Zahlen hantieren musste. Also so schwer ist das ja nicht. Aber ob er Sachkompetenz hat auf Dauer, möchte ich jetzt nicht nach der kurzen Amtszeit in der großen Krise entscheiden, in der man in Sachen Gas und Putin eigentlich gucken muss, wie ich eine europäische Lösung finde, wie wir als europäischer Kontinent uns gegen die Folgen dieser Sanktionen auch irgendwie zusammenführen. Also ich finde, wir machen mit unseren Debatten letztlich den Blick auf konstruktive Lösungen mit unmöglich und machen es auch Politikern sehr schwer, die eine andere Rhetorik wollen, die eben nicht solche Fragen einfach abwatschen, wie wir es gewohnt waren oder wie Lindner drüber fliegen und dann ist ihm sowieso egal, was passiert, weil er es rhetorisch kann. Also ich hoffe, dass Habeck sich jetzt von diesem Angriff nicht inhaltlich irritieren lässt, dass wir einen neuen Politik- und Sprechstil brauchen, dass er aber gleichzeitig nachjustiert, denn was natürlich alles nicht geht, ist, dass Unternehmen Gelder kassieren, obwohl sie gar nicht schlecht dastehen. Da sind so viele Fehler. Natürlich muss er handwerklich nacharbeiten. Aber daraus gleich wieder eine komplette Kompetenzdebatte zu führen, zeigt halt, dass wir eigentlich Lust auf Tratsch haben statt auf Politik.
Ja, ich habe ja den Eindruck, dass diese Debatten, diese Beispiele Teil der Verdrängungsstrategien in uns allen ist, ne? Also journalistische Beobachter, aber wahrscheinlich die gesamte Gesellschaft, weil die wahre Größe der Probleme einfach nochmal eine andere Dimension ist, ne? Und dann kehrt man zurück in Debattenmuster, die man kennt. Entweder man hängt sich an kleineren Sachen auf oder man kehrt, ne, Stichwort Atomdebatte, zurück in eine Welt, wo man eine gewisse Übersichtlichkeit der Argumentationslogik hat, weil wir das 40 Jahre gelernt haben. Und auch da landen wir wieder bei einer eigentlich im großen Kontext relativ kleinen Frage.
Ich würde gern zuspitzen. Also ich glaube, es ist tatsächlich sogar eine Denkfaulheit der politischen Beobachter. Es ist einfach sehr viel leichter, darüber zu reden, ob Habeck schlecht bei Maischberger war, was es irgendwie runterbricht auf ein was weiß ich, wie so ein sportliches Spiel, ne, hat er gut performt in der Talkshow, statt irgendwie politische Analysen zu liefern, statt sich in diese komplexe Sachfrage einzudenken, statt Europapolitik zu beobachten, statt Geopolitik zu verstehen. Es ist ein Haufen mehr Arbeit. Und natürlich ist es viel einfacher zu sagen, Daumen hoch, Daumen runter, passt auch in jeden Tweet und ich kann ganz viele Retweets erreichen. Ich kann politische Stimmung machen. Es zeigt halt, wie banal unser Diskurs geworden ist und wie viele eigentlich die Denkarbeit scheuen. Ich komme ja gerade auch von der Erholungsphase, ist ja nicht, man kann sich auch nicht vorwerfen, dass man manchmal nicht mehr kann, aber das entbindet uns alle nicht von der Pflicht, irgendwie doch tiefer in die Materien einzusteigen. Und das macht es dann den Politikern umgekehrt schwerer, weil man dann inhaltlich anders nachhaken kann. Und das interessiert dann das Publikum, das interessiert die Bevölkerung. Es interessiert sie doch nicht, ob wir Farbe gut oder schlecht finden. Am Ende gucken die Talkshows verhältnismäßig ja auch noch gar nicht so viele Menschen, wie es wichtig wäre, um eine demokratische Öffentlichkeit zu haben.
Ich fühle mich hier teilweise ertappt, Jagoda Marinic.
Bum, bum, bum.
Deswegen machen wir an dieser Stelle besser vielleicht Musik.
Shoot them down. Aber es ist ja
ein wahrer Punkt. Also das ist übrigens eine Frage der journalistischen Selbstüberprüfung, die man auch in der Tat immer machen muss. Insofern fühlte ich mich, das war jetzt gerade nicht nur so ironisch dahingesagt, sondern wirklich, ne, in der journalistischen Arbeit auch immer wieder an dem Punkt. Ne? Also wie sehr geht man auf das Gesprächswertige und wie sehr geht man ins Relevante und stellt dann leider manchmal fest, das Relevante, aber auch in der Publikumswahrnehmung ist häufig das nicht ganz so zuspitzbare und damit auch Interessante. Und das Gesprächswertige ist leider häufig dann unterm Strich nicht das wirklich Relevante.
Ja, und die fachliche Arbeit. Also es ist einfach heute eine so komplexe Welt, dass ich fürchte, dass viele aufgrund der alltäglichen Aufgaben es auch teilweise nicht mehr schaffen, wirklich jetzt zu dechiffrieren, in welcher irren für Komplexität jetzt die ganzen globalen Bewegungen voneinander abhängen. Sonst wären wir jetzt nach diesen 2 Jahren Corona auch nicht so blind in diese geopolitische Großkrise gestolpert. Es gab ja genug Anzeichen und uns erwischte das kalt, genauso wie 2015.
Jagoda Marinic sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir machen das gleich mal so faktisch wie möglich. Wir hören nämlich rein in die Bundestagsdebatte, in die Haushaltsdebatte. Da war nämlich besagter Robert Habeck ein bisschen länger als so ein Twitter-Schnipsel lang. Und da schalten wir gleich mal zu der Kollegin im Hauptstadtstudio oben im Reichstagsgebäude, die das verfolgt hat. Spätestens seit gestern wissen wir, eine Haushaltsdebatte im Bundestag kann müde Männer munter machen. Olaf Scholz, Sie konnten das ja gestern schon hier bei uns hören im Deutschlandfunk Kultur und natürlich an vielen anderen Stellen, wurde laut, wurde energisch, war so ganz anders, ordentlich getriggert durch die Angriffe von Friedrich Merz vorher. Das schraubt zumindest bei mir die Erwartung an die heutige Debatte recht hoch. Heute Vormittag war der Haushalt des Wirtschaftsministers dran. Also von diesem Robert Habeck, über den wir gerade ja auch schon ausführlicher gesprochen haben, der war am Rednerpult. Wir hören da ein bisschen rein und sprechen drüber mit meinem heutigen Gast, der Schriftstellerin Jagoda Marinic, und mit Ann-Kathrin Büsker. Die hat die Debatte nämlich verfolgt im Bundestag. Und das wäre erstmal meine erste Frage, Ann-Kathrin. Hat da irgendjemand vorher auch so angestachelt, dass Robert Habeck über sich hinausgewachsen wäre?
Ja, nicht in der Debatte. Die hat Robert Habeck ja begonnen. Das ist ja traditionell bei den Haushaltsdebatten so. Wenn die Etats debattiert werden, dann beginnt der zuständige Minister, die zuständige Ministerin. Aber Habeck war, glaube ich, durch die Debatte, die ihr ja hier in dieser Sendung auch schon geführt habt, also auch über die Maischberger-Äußerung der letzten Tage, insofern ein bisschen angestachelt, dass er versucht hat, in die Offensive zu gehen. Und er ist entsprechend die Union scharf angegangen.
Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert. Und viele Bundesländer, 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben.
Und um tatsächlich nicht nur über Performance zu sprechen, sondern auch über Inhalte, er hat auch eine konkrete Ankündigung mitgebracht, und zwar dazu, wie er Unternehmen helfen möchte, und zwar den kleinen und den mittelständischen. Für die sollen jetzt nämlich auch die Hilfen ausgeweitet werden. Das hat er heute ebenfalls in der Debatte angekündigt.
Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen und wir werden ihn breit aufspannen, sodass vor allem die Kleinen und die KMUs unter diesem Rettungsschirm runterfallen können. Was heißt das konkret? Wir werden das Programm, das wir jetzt aufgestellt haben für die Industrie, das Energiekostendämpfungsprogramm, öffnen für KMUs.
KMUs heißt kleine und mittelständische Unternehmen, um das nochmal zu erklären. Und ich finde, wenn wir dann wieder auf Performance schauen, in diesem O-Ton hat man es ein bisschen gehört. Da hat er sich an einigen Stellen ein bisschen ordentlich verhaspelt. Also mein Eindruck war schon, er hat heute versucht, wieder vor die Welle zu kommen, ein bisschen Offensive zu zeigen, aber ein bisschen angeschlagen ist er halt schon.
Tja, Gunter Marinic, ich habe ja sowieso bei Robert Habeck auch aus früheren Auftritten den Eindruck, der Bundestag und dieses Redeformat ist vielleicht eh nicht so seine allergrößte Sache. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht nur über Performance reden, wobei mir ist aufgefallen, Sie haben vorhin auf Twitter noch, wo Sie ja sehr aktiv sind, gefragt, wie denn eigentlich das so bei den Leuten, bei der Followerschaft, die Sie da haben, angekommen ist. Haben Sie da Erkenntnisse?
Nee, also nichts gegen meine Follower, aber Twitter polarisiert immer und ich habe eher so eine Neugier, wenn ich meine Follower kenne, wie sie drauf blicken. Man merkt, wenn Leute ihn sympathisch finden, hat er sich da nicht viel verbockt und Leute, die ihn sowieso nicht mögen, werden draufhauen. Was interessant ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, die Debatte ist so wie, wenn ein Musterschüler mal nicht so gut liefert, kriegt er eigentlich eine 3. Ja, also wenn in der Schule die Guten mittelmäßig waren, wurden die immer schlechter bewertet, als wenn die Mittelmäßigen mittelmäßig waren. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, er war in der Bundestagsdebatte irgendwie nicht so gut, er hat sich verhaspelt. Also man hat an ihn rhetorisch natürlich andere Erwartungen und er hat an sich selbst die Erwartung, glaube ich, dieses Amt anders auszufüllen. Und anders heißt natürlich immer eine andere Kalkulation. Ich kann nicht auf das Bewährte zurückgreifen. Ich muss aber, um hier nicht Fremdkörper zu werden. Also ich glaube, er jongliert damit viel mehr Dingen. Und was ich ihm unterstellen möchte und was ich durchaus bei all dem sehe und auch bei dem Vorwurf an die CDU richtig finde, er wünscht sich eine andere Politik in dieses Land und er möchte die Fehler der Vergangenheit wieder gut machen. Und ich danke, wir sollten jetzt wirklich alle nicht vergessen, dass wir auch aufgrund der letzten 20 Jahre jetzt nicht ruhig schlafen können und jetzt diese ganzen Sorgen haben, diese unglaubliche Unabhängigkeit von Russland und dass wir jetzt wirklich auch schnell in einen gemeinsamen, konstruktiven Krisenlösungsmodus geraten sollten, indem man jetzt irgendwie nicht die Haspeleien von Robert Habeck zählt, sondern tatsächlich seine Vorschläge durchanalysiert und schnell sagt, da ja, da nein, hier nachbessern, was jetzt ja auch teilweise von Koalitionspartner SPD passiert. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
Wie konstruktiv war das denn? Ja, bitte, Ann-Kathrin. Ich wollte jetzt gerade rübergeben den Ball auch mit dieser Frage, wie konstruktiv denn da diese Debatte dann auch war, die dann jetzt ja folgt oder folgte.
Ich würde die Debatte mal ganz kurz ausklammern wollen, weil ich finde das, was Jagoda gerade gesagt hat, schon fundamental. Also seit dem 24. Februar hat sich einfach unsere Welt auch nochmal ganz fundamental verändert. Und im Wirtschaftsministerium lag vorher schon ein Wust an Aufgaben mit Blick auf die Dekarbonisierung, also unsere Wirtschaft auf die Klimaneutralität umzustellen. So, das muss weiterhin gemacht werden. Wir sehen alle die Folgen der Klimakrise in diesem Sommer auch nochmal ganz besonders. Gleichzeitig muss aber auch die Energiesicherheit in Deutschland irgendwie gesichert werden. Das heißt, da sind jetzt zwei Mammutaufgaben, die in diesem Ministerium gewuppt werden müssen. Und Robert Habeck sagt eigentlich auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wie da in dem Ministerium gerade gearbeitet wird. Die machen da alle Überstunden, die reißen sich alle gerade wahnsinnig den Arsch auf. Und ich würde ihn auch so einschätzen, dass auch er das tut. Und die aktuelle Debatte zeigt dann eben aber auch, es dankt einem niemand, wenn man dann irgendwann übermüdet ist und entsprechende Fehler macht und nicht mehr so richtig performt, dann fokussieren sich alle darauf.
Tja, wir haben ja von ihm erfahren, dass er nicht mehr die Zeit hat, selber Brötchen zu holen, aber trotzdem natürlich die Brötchenpreise noch im Blick hat. Ja, gut, aber du wolltest etwas Wertvolleres sagen.
Nein, das ist auch wertvoll, aber diese ganze deutsche Brötchendebatte, Diskurse und was die Politiker wissen, als würden wir uns alle nicht selbst sozusagen was vorlügen darüber, wir denken, die kaufen jetzt alle noch ihr Brötchen selber. Nee, interessant finde ich gerade, was Ann-Kathrin auch gesagt hat, nämlich vor 2 Jahren gab es zig Talkshows, da saß Peter Altmaier bräsig neben Luisa Neubauer und hat ihr irgendwie erzählt, dass es nicht vorangeht, aber trotzdem irgendwie nicht zufrieden war und obwohl er viel wollte, hat er doch nichts erreicht. Also ich glaube, dass ich möchte eigentlich oder wünsche mir, dass wir diese Chance, die wir in der Ampel am Anfang gesehen haben, tatsächlich nutzen und jetzt nicht, weil es so eine Mammutaufgabe ist und weil da Fehler passieren werden, diesen langen Blick nicht sozusagen nicht zusammen behalten und gucken, wie wir vorangehen. Also wir werden riesige Umstellungen haben müssen und dass man jetzt noch nicht genau weiß, welche Stellschrauben die richtigen sind, angesichts dessen, was Putin da auch noch treibt, darauf müssen wir uns einstellen und dafür brauchen wir, glaube ich, auch eine andere Rede- und Fehlerkultur, wenn mal sowas schiefläuft, dass wir aufarbeiten, Lösungen suchen und ich glaube, Habeck ist da eigentlich auch relativ schnell, wie er jetzt heute gezeigt hat. Wenn er dann da kritisiert wird, steht er da und versucht irgendwie schon zu kontern und zu parieren und Lösungen zu suchen.
Aber zur Rede- und Fehlerkultur gehört ja eben auch der parlamentarische Betrieb und deswegen, diese Frage an Katrin Müsker. Wenn wir auch nochmal schauen auf die Kritikpunkte, die es gibt. Ja, wir haben das jetzt einerseits auch unter politischem Kalkül diskutiert, aber gab es da jetzt insgesamt im politischen Raum, aber auch in dieser Debatte einfach auch nochmal Punkte, die die Opposition gebracht hat, die wirklich bedenkenswert sind?
Na, ich glaube, man kann schon die Ableitung, die Robert Habeck aus dem Stresstest trifft, nämlich zwei deutsche Atomkraftwerke nur in die Einsatzreserve zu schicken, keinen Streckbetrieb anzuordnen, das AKW im Emsland komplett vom Netz zu nehmen. Das wurde hier entsprechend kritisiert von der Opposition, also namentlich unter anderem Jens Spahn. Das wird aber auch aus der Ampel heraus kritisiert von der FDP. Die ist damit gar nicht zufrieden. Die möchte weiterhin eine Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke. Und ich finde schon, dass man das faktisch auch gut begründen kann, Habeck an dieser Stelle zu kritisieren, weil das Ergebnis des Stresstests nun mal ist, dass die Übertragungsnetzbetreiber empfehlen, den Streckbetrieb der AKW als einen Baustein anzusehen. Mhm. Habeck hat sich anders entschieden, mit Verweis auf Hochrisikotechnologie. Das ist auch ein Punkt, weil die periodische Sicherheitsüberprüfung dieser Meiler ansteht, beziehungsweise seit 3 Jahren nicht gemacht wurde, damit 13 Jahre vergangen sind seit der letzten. Sicherheit ist hier zu berücksichtigen in jedem Fall. Aber natürlich ist Habeck da im Moment auch in einer Position, dass er etwas aufs Gleis setzt, muss, was er gegenüber seiner eigenen Partei durchbekommt. Gerade der Niedersächsische Landesverband, der jetzt im Wahlkampf ist in Niedersachsen, ist ein ganz klarer Anti-AKW-Verband. Die plakatieren damit Bye-Bye-AKW. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu diesem Zeitpunkt es gegen seine Partei durchbekäme, einen Streckbetrieb anzuordnen, beziehungsweise auf den Weg zu bringen. Deshalb hat er diesen Weg gewählt, den er gewählt hat. Aber dafür kann man ihn, finde ich, sehr scharf kritisieren. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass Robert Habeck selbst einen anderen Weg wählen würde. Jedenfalls lese ich das ein bisschen zwischen den Zeilen und auch in seinen Reaktionen. Er bekommt es aber gegen seine Partei nicht durch. Eine Partei, für die er ja bei der nächsten Bundestagswahl gerne Kanzlerkandidat werden würde.
Tja, und damit ist es ausgesprochen. Aber das vielleicht noch so als ein Gedanke. Ne? Also Jagoda Marinic, weil sie gerade so betont haben, dieser andere Politikansatz, wenn dann letztendlich eine Politik gemacht wird. Und das liegt ja irgendwie so relativ auf dem Tisch, dass ausgerechnet von den drei Atomkraftwerken, dass in Niedersachsen liegt, da wo Landtagswahl ist im Oktober, dass das dann nicht weiterlaufen soll. Das ist dann schon doch eigentlich ziemlich klassischer Politikbaukasten.
Ja, das ist ja das sozusagen die Einverleibung des Individuums in dieses politische System. Ich meine, man hat es an Barack Obama gesehen, wie an wenigen anderen Menschen, wie viel Hoffnung er in den Wahlkampf brachte, in das Land und dann am Ende doch in diesem typischen Betrieb zwischen Demokraten und Republikanern zersetzt wurde und ergraut ist. Und das geht eben nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Luft lassen, ein bisschen mehr Chancen geben. An den Ideen von Habeck ist einiges falsch, beispielsweise wie das Firmen profitieren, denen es wirtschaftlich gut geht. Und daraus macht man dann einen Riesenangriff, so im Sinne von, kann nicht sein, dass Unternehmen in der Krise Milliarden scheffeln, als wäre das nicht Teil unseres gesamtpolitischen Problems, dass immer wieder Subventionen die Falschen abgreifen dürfen und andere eben rudern müssen. Also ich brauche eine Ansage insgesamt, dass wir verstehen müssen, dass es so nicht weitergeht. Wegen des Klimas nicht, wegen der Ressourcen, die wir haben nicht, wegen der sozialen Fragen nicht, angesichts dessen, was jetzt durch die Sanktionen geschieht. Also es ist viel ernster, als wir es haben wollen. Und das heißt nicht, dass wir den Humor verlieren dürfen, aber wir sollten uns nicht in diesen alten Kämpfen so verheddern, sondern jetzt wirklich die Ampel, so enttäuschend sie bisweilen teilweise auch ist, nutzen, um etwas voranzuschieben, was vielleicht, wenn es vielleicht die nächste Wahl wieder konservativer wird, nicht mehr rückgängig zu machen sein wird. Also ich denke, wir sollten die Aufbruchschance nicht aufgeben, auch wenn das jetzt sehr schwer ist.
Dankeschön, Jagoda Marinic. Bis hierhin, Dankeschön an Ann-Kathrin Büsker, die im Reichstagsgebäude die Bundestags-, die Haushaltsdebatte verfolgt hat und uns einen Einblick geben konnte hier im Deutschlandfunk Kultur. Jagoda Marinic ist mein Gast heute und man kann sie auf vielen Kanälen erleben als Podcast-Host und Macherin von Freiheit Deluxe in ihren Kolumnen in der Süddeutschen Zeitung, im Stern oder auch in der Taz, aber auch auf Twitter als sehr aktive Nutzerin, und da haben sie einen Redeausschnitt retweetet von Michelle Müntefering von der SPD, frühere Staatsministerin, unter anderem zuständig für auswärtige Kulturpolitik, und sie warnt da, ich spiele mal diesen Auszug, sie warnt vor den geplanten Kürzungen bei den Goethe-Instituten etwa.
Deutschland muss sich gerade heute im Wandel der Welt um neue Partnerschaften bemühen. Wir brauchen neben Europa auch Afrika, Asien und Lateinamerika, um den großen Herausforderungen zu begegnen. Und es ist längst nicht gesagt, dass sich ein Großteil der Weltgemeinschaft unseren Vorstellungen und Überzeugungen anschließt. Es ist an uns, für die Demokratie als Staats- und Lebensform zu wirken.
Das sagt mit Michelle Müntefering eine Politikerin der Koalition, die das verantwortet. Kürzungen bei der auswärtigen Kulturpolitik, die dann eben vor allem Folgen haben werden für die Goethe-Institute. Jagoda Marinic, Sie stoßen mit ein in das Horn der Kritik. Was ist aus Ihrer Sicht da der politische Fehler? Wie würden Sie das argumentieren?
Ja, ich kenne die Goethe-Institute als Autorin, weil ich mit ihnen im Ausland war, weil ich dort einfach erlebt habe, wie sie arbeiten, weil ich mich ehrenamtlich im Goethe-Institut engagiere. Und wenn ich das jetzt sehe, also diese ganze Aufbauarbeit, gerade in Ländern, in denen es schwierig war, in denen Mitarbeitende mit unter hohen persönlichen Risiken Projekte aufgebaut haben, Häuser aufgebaut haben, um eben die Freiheit, die Kunstfreiheit, aber auch alle anderen Freiheiten zu verteidigen, vor Ort mit einer Botschaft da zu sein, Anlaufstelle zu sein für viele Menschen. Im Sinne der Nachhaltigkeit frage ich mich jetzt, wie kann man denn jetzt gerade in dieser Krise, wo autoritäre Regime daran arbeiten, solche Häuser aus dem Land zu kriegen, freiwillig sagen, wir kürzen die Mittel und dann müssen wir ja selbst gehen. Also ich habe eine
nicht so schöne Antwort auf diese Frage, wegen der notwendigen Prioritätensetzung, die wir gerade erleben. Also ich will es jetzt nicht zu populistisch machen, aber wenn man 100 Milliarden, aber trotzdem, jetzt kommt's, aber wenn man 100 Milliarden für die Bundeswehr zusammenstellen muss, natürlich nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten Jahren, irgendwo muss es herkommen. Und das ist leider ein klassisches Muster von Sparpolitik, das wir kennen, dass man so bei diesen vermeintlich weichen Dingen dann gerne mal wegstreicht.
Also um jetzt anekdotisch zu sein, ich habe, glaube ich, einen schwäbischen Politiker im Ohr, ich weiß nicht, welcher es war, der damals sagte, wenn man bei der Kultur kürzt, und ist es, als würde man in einem Haus, in dem es Probleme gibt, gerade mal die Maus gefangen haben, die vor einem kleinen Stück Käse sitzt oder so. Ja. Also erstens sind Kulturausgaben anteilig immer extrem geringe Ausgaben. Das heißt, man hat eigentlich mit wenig Mitteln einen hohen Effekt, sowohl gesellschaftlich als auch öffentlich. Man hat ein Forum für das, was Demokratie ist, für das, was letztlich verteidigt wird bei all diesen Kämpfen. Und wenn es heißt 100 Milliarden für die Bundeswehr, war am Anfang auch im Gespräch, das in Teilen in Soft Skills zu investieren. Das heißt ja nicht, dass wir dort sozusagen nur mit Waffen werden kämpfen müssen. Man muss verteidigen, man muss den Menschen helfen. Aber auch dort gibt es Menschen, die brauchen Ansprechpartner, die kommen hierher, die wollen weiter ihre Arbeit machen. Für mich ist die Kunstfreiheit ein essentieller Bestandteil der Freiheit, die dort in Europa, also die in Europa derzeit verteidigt wird. Genau diese Räume wollen wir ja verteidigen vor Diktatoren, vor autoritären Herrschern. Dann macht es für mich eben keinen Sinn, solche Kulturräume finanziell in den Abgrund zu bringen oder an Stellen, wo sie eben sagen, wir müssen hier das Land verlassen, wir müssen hier gehen und wir lassen dann die Menschen vor Ort im Stich. In Afghanistan hat man das ja im Extrem gesehen, was da passiert. Also für mich sind diese Goethe-Instituten nicht nur Botschafterinnen und Botschafter unserer Ideen, unserer demokratischen Ideen, sie sind ja letztlich auch die Repräsentanzen. Hier darf das sein, hier könnt ihr sehen, was Demokratie bedeutet. Und deswegen sind sie ja auch so unbeliebt bei autoritären Herrschern. Also ich glaube, dass wir uns da ins eigene Fleisch schneiden.
Diese ganze Argumentation, ich stimme übrigens komplett zu und absolut, müsste doch eigentlich eine Argumentation sein, die in einem grün geführten Außenministerium, aber generell in dieser Bundesregierung, wie sie sich zusammensetzt, eigentlich ja State of the Art sein müsste. Also ich frage mich wirklich, woher es kommt. Und ich erinnere mich ungern daran, dass die letzte wirklich größere Sparrunde bei Goethe-Instituten ausgerechnet auch unter einem grünen Außenminister war, nämlich Joschka Fischer damals. Und irgendwie so langsam, haben Sie eine Erklärung? Ich frage mich, wo das herkommt.
Ich habe eine Hypothese, ich weiß nicht, ob ich sie erkläre. Das Problem ist, wenn eben Grüne oder Rote meinen, der Kulturbetrieb sei ihnen ohnehin zugewandter, weil sie vielleicht etwas weniger hierarchisch sind. Ja, während man bei Konservativen denkt, sie beäugen die Kultur, lieben das, mögen das fürs Abonnement, aber so ein bisschen ist auch diese freiheitliche, flache Hierarchie, wobei die Theater sind gar nicht so flach. Aber eigentlich denkt eben SPD und Grüne, glaube ich, eher eine Wählerschaft in der Kultur zu finden. Und dadurch denken sie, wenn man da kürzt, es wird ihnen nicht so viel anhaben können, während, glaube ich, Konservative sagen, da verbocke ich es mir nicht auch noch. Also gerade in Baden-Württemberg loben sehr viele Kulturschaffende und Intendanten von Häusern damals auch die Zeit, in der die CDU mit Verantwortung hatte. Also das ist schon auch ein Schwachpunkt für mich der rot-grünen Politik, dass sie gerade sie, die Kultur, immer auch gerne so vor sich hertragen und auch immer wieder, ich muss was sagen, muss man die Kultur ein bisschen vor der Instrumentalisierung schützen, weil sie ganz gern verzwecken, also ganz gern sagen, jetzt machen wir da gesellschaftlichen Zusammenhalt und Nachhaltigkeit rein. Und dann kürzen wir ihnen aber auch noch die Mittel. Also ich hoffe, dass sie nicht dazu beitragen, dass dieser Verfall, den wir erleben, dass Kultur eben ein geringerer Wert ist in die gesellschaftlich. Und das erleben wir leider in Sachen Bildung, in Sachen Kultur seit Corona, dass dann diese wunde Stelle Kultur, die jede Demokratie braucht und ohne die sie sich selber aushöhlen wird, weil das erneuernde, das kreative Element ausbleibt und das sich selbst befragende und das sich selbst bewissernde, vergewissernde und sich selbst aufarbeitende, all all diese Räume beschnitten werden. Und ja, wenn Sie mich jetzt fragen, ich würde gerne ja, ein Plädoyer halten, dass wir viel mehr für Bildung brauchen, viel mehr für Friedensbildung, also für Zusammenarbeit, für internationale Kooperation. Ich halte es für ein fatales Signal zu sagen, deutsche auswärtige Kulturpolitik zieht sich in Krisenzeiten zurück und lässt dann die Menschen dort, obwohl deutsche Mitarbeitende bereit sind, vor Ort zu arbeiten unter hohem persönlichen Einsatz. Das sind für mich völlig falsche Botschaften.
Tja, vielleicht kommt diese Botschaft noch an, die hier von diesem Gespräch ausgeht, ja auch von vielen anderen, die das kritisieren. Denn es ist ja noch Thema in dieser Haushaltswoche, wenn dann auch der Etat des Auswärtigen Amtes zur Diskussion steht. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass da vielleicht die Messen bereits gesungen sind. Aber wer weiß. Jagoda Marinic, wir haben noch einige Themen, nein, zwei haben wir noch auf dem Zettel und auf dem Tisch und werden sie gleich besprechen. Ich hätte noch eine weitere Frage oder vielmehr Forderung hier auf dem Studiotisch zur Beratung mit Jagoda Marinic. Brauchen wir ein soziales Pflichtjahr für alle jungen Menschen in Deutschland? Aktueller Titel wäre dann Gesellschaftsjahr. So haben das nämlich Gregor Thüsing formuliert. Der ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität Bonn und politisch flankiert von Carsten Linnemann, dem stellvertretenden CDU-Chef, die heute nämlich einen langen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben. Und Carsten Linnemann hat das in einem Interview auch nochmal auf einen kurzen Nenner gebracht.
Ich persönlich bin für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, damit wir auch diejenigen erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Wir müssen den Laden zusammenhalten. Die Segregation, die Spaltung findet statt.
Das sagt der CDU-Politiker Linnemann. Und ich weiß, dass Jagoda Marinic von dieser Idee nicht überzeugt ist.
Warum? Nee, da stehen mir die Haare zu Berge bei solchen Sätzen. Also um das mal mit dem gleichen Pathos zu sagen, ich bin für pflichtende 3 Monate für alle Politiker, die in den Bundestag wollen, weil einfach die Gesellschaft zusammenhält, wenn Politiker nicht wissen, wie es in der Pflege, in den Schulen und in allen sonstigen gesellschaftlichen Bereichen aussieht. Also wenn auf diese Art und Weise wieder gerade Diskurse geführt werden nach Corona, wo wir wissen, dass viele junge Menschen, jeder vierte junge Mensch in Deutschland kämpft mit Depressionen seit diesen 2 Jahren, in denen wir heftigst auch mit Schließzeiten zu tun hatten. Und jetzt kommen ältere Leute heraus und wollen diesen jungen Menschen, die gerade versuchen, sich das Leben zurückzuerobern, erzählen, was sie an Dienst an der Gesellschaft leisten sollen. Die haben einen Haufen Dienst an der Gesellschaft geleistet, mit diesem Zuhause bleiben müssen. Und also der ganze Tonart, dieses ganze Paternalistische, dieses ganze, wir entscheiden, was junge Menschen machen, das stinkt für mich nach autoritärem Denken und ich mag das nicht.
Was das, für mich hängt an dieser Debatte, da bin ich bei Ihnen, dass das auch grundsätzlich immer Leute diskutieren, die dann nicht in die Not kommen, das dann auch wirklich zu machen.
Richtig.
Wir reden immer über andere. Aber er ist ja auch nicht der Einzige, Carsten Linnemann und Co. und die Überlegungen in der CDU. Frank-Walter Steinmeier hat das jetzt vor ein paar Monaten auch mal in die Diskussion gebracht. Und der Gedanke dabei, diese gesellschaftliche Zusammenhalt, dass sich Menschen begegnen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden, also dass wir auch so ein bisschen so aus den sozialen Klassen herausbrechen, darin liegt doch ein gewisser Reiz, oder?
Ja, aber dieses Argument dafür zu verwenden, also damit Menschen sich begegnen, bräuchten sie zum Beispiel weniger Arbeitszeit, um mehr Zeit zu haben, mit anderen was zu tun haben zu können. Aber wenn alle im Hamsterrad sind, haben sie auch keine Zeit, sich zu begegnen. Also wann werden denn solche Argumente des Miteinanders immer heraufbeschworen? Immer wenn die Bürgerinnen Opfer bringen sollen. Wenn aber Bürger etwas fordern, um ihr Leben zu verbessern, um aus ihrer Zeit mehr Geld zu bekommen, dann geht das immer alles nicht. Ich finde das hochmanipulativ und auf einer, sagen wir mal, staatstheoretischen Ebene, finde ich, muss auch diskutiert werden, ob wir das wollen, dass Staat sich diese Zugriffe erlaubt, dass der Staat sich herausnimmt zu sagen, ja, es ist zwar ein Zugriff in das Leben der Bürgerinnen, aber ja, es hat ja einen guten Zweck. Also da ist eine ganz tiefe philosophische Frage über das Verhältnis Bürger und Staat hinter solchen Debatten, die ich nicht, auch nicht wegdiskutiert wissen will für so ominöse Dinge, die Politik immer sehr gerne benutzt, die dann Zusammenhalt heißen, wogegen sich ja keiner wenden möchte, aber die immer in sehr, sagen wir mal, ausbeuterischen Momenten von den Bürgern abverlangt werden. Denn wenn man sich die Ehrenamtsstunden ansieht, die Bundesbürgerinnen leisten, dann leisten die schon sehr viel für Zusammenhalt. Was die Politik aber nicht leistet, nicht mal nach der Corona-Krise, ist die Situation in der Pflege so zu verbessern, dass sie nicht auf junge Menschen setzen will, die sie kaum bezahlt oder wenig bezahlt, die das dann irgendwie auffangen sollen, um Zeit für die Menschen zu haben, die die Pfleger pflegen sollen. Also das sind so viele für mich Überlagerungsdebatten, die Politiker inzwischen spielerisch einsetzen können, um manche ihrer Interessen durchzusetzen, ohne die Probleme des Landes zu lösen. Und eines der Probleme, die gerade mit solchen Debatten gerne gelöst werden würde, ist nämlich die Pflege, die mangelnde Zeit der Pflegenden, die mangelnde Ausstattung der Pflegenden. Und ich halte das für einen eigentlichen Rohrkrepierer und ich hoffe, dass wir die Pflegedebatte wieder auf die Agenda setzen, um zu gucken, wenn wir in den Herbst gehen, wo stehen wir da gerade eigentlich? Und wenn es nochmal Corona-Wellen gäbe, wie müssen denn die Menschen, die dort arbeiten, durch diese Zeit kommen, statt sich dann noch um junge Menschen zu kümmern, die gar nicht wüssten, wo und wie ansetzen? Sollen die dann den Leuten Händchen halten, wenn sie schwer krank sind und im Bett liegen?
Tja, ich lasse die Frage mal offen, denn ich ahne, dass diese Debatte um ein gesellschaftliches Pflichtjahr wahrscheinlich irgendwann mal wiederkommt. Aber ich ahne auch, dass es letztendlich nie kommen wird. Aber gut, dass wir Argumente dazu gehört und ausgetauscht haben, Jagoda Marinic. Und jetzt schaue ich auf die Uhr. Und ich glaube, ich hatte ja zwei Themen versprochen. Ein kleines schaffen wir noch, aber wahrscheinlich nur ein bisschen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und ich habe hier eine Schlagzeile vor mir liegen. Ich habe die Wut der Leute unterschätzt. Das ist die zentrale Aussage, die Aussage, die die Zeit zur Headline gemacht hat aus dem Interview mit der abgesetzten RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Soweit, so gut. Dazu gibt es dann aber ein Foto, und da möchte ich an dieser Stelle den geschätzten Micky Beisenherz zitieren, bei ihm den Eindruck einer Textbildschere hinterlassen hat, ein sehr selbstbewusstes Bild dieser Frau, der Patricia Schlesinger, die da interviewt wird, bei der man so gar nicht den Eindruck hat, so haben das auf jeden Fall viele gesehen, dass da wirklich so etwas wie Demut oder zumindest Anerkennung dessen da ist, dass da vielleicht manche Dinge nicht so gut gelaufen sind. Jagoda Marinic, wie haben Sie das gelesen und gesehen?
Ja, also erstens mal hat dieses Zeitteam, das sie interviewt hat, auch ein anderes Foto gezeigt. Da sieht sie durchaus nachdenklich aus. Also Fotos sind Momentaufnahmen und wie soll ich sagen, mal vielleicht einen unerwarteten, ästhetisch finde ich dieses Bild, abgesehen wäre es nicht der Konflikt und kontextualisiert Textbildschere, apropos, eigentlich interessant. Es ist fast eine mafiös aussehende, selbstbewusste Frau, filmisch. Ich finde das Foto eigentlich ästhetisch, hat es was. Aber natürlich müssen wir es kontextualisieren. Es ist jetzt mitten in diesem Skandal mit der Öffentlich-Rechtlichen. Und es auszusuchen, obwohl es auch Bilder gibt, wo sie nachdenklich guckt, ist natürlich eine Entscheidung, auch eine journalistische. Aber sie entspricht leider dem, was teilweise im Interview zu lesen war. Es ist so eine völlige Abwesenheit des Bewusstseins über eigene Fehler. Das alles. Aber ich habe trotzdem mit dieser, da bin ich zurück zu unserem Anfang, mit dieser Personalisierung von Debatten. Also es gibt eigentlich im Moment wieder die Tendenz, jetzt schießt man sich auf Schlesinger ein, es wirkt wie eine personalisierte Debatte, man redet über sie, aber eigentlich zerstört man hier auch maximal, soweit es geht, eine Person, die fehlerhaft war, um vielleicht im nächsten Spin das System anzugreifen, für das sie gearbeitet hat. Und ich denke, da müssen wir ein Stück weit vorsichtig sein. Also es gibt da Machtmissbrauch, ich glaube an vielen Stellen. Ich erinnere mich auch an Intendanten, die vor Veranstaltungshäuser wirklich mit dem Auto vorfahren, damit sie bloß keinen Schritt zu viel laufen müssen und die ihren Luxus durchaus leidenschaftlich leben. Und das darf man kritisieren und soll man kritisieren in Demokratie. Aber was ich wirklich gerade ein bisschen auch schäbig teilweise finde, ist dieses allgemein gegen diese allgemein gegen den Öffentlich-Rechtlichen zu schießen, gegen all die Menschen, die versuchen, hier eine demokratische Öffentlichkeit herzustellen, Menschen für Debatten zu begeistern, obwohl es so kompliziert ist und alle eigene Sorgen haben. Also Schlesinger ist nicht der ÖRR.
Ja, ich glaube, das ist gerade das Wichtige, aber auch das Schwierige an der Debatte, das auseinanderzuhalten. Ne? Wo gibt es wirkliches Fehlverhalten individueller Personen? Wo ist es auch vielleicht eher eine Frage des guten Stils, auch wenn Dinge rechtlich möglich waren? Also das ist für mich immer so dieses Thema der Elitenverantwortung, das man, glaube ich, in ganz vielen Bereichen sieht. Und wo, und das ist eben eigentlich wirklich die spannende Debatte, wo können wir eine sinnvolle Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks führen, die eben nicht von denen geprägt wird, die tendenziell das System abschaffen wollen oder Schaum vorm Mund haben, sondern die eigentlich sagen, das ist eine sinnvolle Einrichtung, dass wir einen Journalismus jenseits der Marktlogik haben. Aber da gibt es vielleicht den einen oder anderen Punkt, den wir mal korrigieren, reformieren müssten.
Ja, aber man sieht ja teilweise bei BBC und jetzt auch CNN, dass solche Debatten auch gerne genutzt werden, um, würde ich sagen, zu sagen, dass angeblich alle im Öffentlich-Rechtlichen irgendwie links versifft, irgendwie gibt es ja also widerliche Begriffe im Umlauf. Also dass man den Menschen, die arbeiten in diesen Häusern, das kritisch-demokratische Denken, das Pflichtbewusstsein auch ein Stück weit abspricht. Und da sehe ich mich ein bisschen alarmiert und denke immer so, ich möchte eigentlich nicht, dass jetzt auf diesem Trittbrett Schlesinger, wo sich eigentlich alle darauf einigen können, dass das, was man jetzt sicher weiß, was falsch war, dann eigentlich niemand dahinter steht und auch die eigenen Mitarbeiter extrem wütend sind, was das für ein Licht auf ihr Haus wirft und das Haus, für das sie arbeiten. Und dass man so letztlich eine Kampagne fährt, um diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk umzubauen. Und ich finde, wir müssen da viel verändern. Ich finde im Gegenteil, dass wir viel zu viel billige Unterhaltung machen um 20.15 Uhr, zu viel Nostalgie, zu viel Stars von gestern, zu viel Einlullen. Also wir könnten viel, viel besser sein. Aber das Problem ist nicht, dass da Leute sind, die irgendwie liberal denken oder dass es Leute gibt, die im Einzelfall, so wie Schlesinger, ihre Macht missbraucht haben. Das ist in jedem System so. Es ist anfällig. Wir müssen vielleicht ein bisschen gucken, wie man sich davor schützen kann. Mhm. Aber auch da, nicht diese Personaldebatten missbrauchen, um letztlich eine Politik voranzutreiben, die Demokratie am Ende doch vielleicht wieder mehr schadet als nutzt.
Ja gut, ich habe es angedroht, irgendwann muss ich hier den Regler runterziehen. Muss ich jetzt nicht, aber es kommen die Nachrichten an dieser Stelle. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ja, wenn Sie mögen, ja. Aber ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich Sie so aus dem Urlaub herausziehen und reißen durfte und für die Gedanken zu diesem heutigen Tag.